wird mehr oder weniger vor der Öffentlichkeit versteckt, um das Idealbild einer aristokratischen Familie nicht zu beeinträchtigen. Er darf auch nicht mit der restlichen Familie die Mahlzeiten im großen Speisezimmer unter den Porträts der Ahnen einnehmen.
Auch Lajos war es nicht erlaubt, am langen Tisch zu sitzen, solange er den einwandfreien Umgang mit Messer und Gabel nicht beherrschte, so dass er mit seinem Onkel und Ida im kleinen Salon essen musste, denn mit dem Verrückten allein gelassen hätten ihn die Eltern nie. Dennoch entwickelte sich während der Mahlzeiten eine Art von Freundschaft zwischen den beiden. Lajos war, der Mann mit den flinken Händen, die immer in Bewegung waren, nie stillhielten, stets über den Saum des Tischtuchs, den Rand des Weinglases und die Spitzen der Messer strichen, als müssten sie zwanghaft die Enden aller Dinge abtasten, spätestens seit dem Tag sympathisch, als dieser ihm mit einem Augenzwinkern eine goldbraune Bratkartoffel in die Schale schleimigen Milchgrießes gelegt hatte. Der Milchgrieß, den er im damaligen Glauben, es gäbe nichts Besseres für Kinder, Tag ein, Tag aus vorgesetzt bekam, war während seiner frühen Kindheit das Schlimmste, das er sich vorstellen konnte. Jeden Morgen, jeden Mittag und jeden Abend fragte er sich, was er nur getan habe, um dies zu verdienen. Und andauernd überlegte er sich neue Dinge, um seine Eltern zufriedenzustellen. Würden sie ihn lieber mögen, wenn er in der Eingangshalle nur noch auf die schwarzen Marmorfliesen träte? Oder wurde er bestraft, weil er sich zu selten räusperte oder bei Regen zu oft sang? Er kam nicht dahinter. Die Welt der Erwachsenen war zu kompliziert und undurchsichtig. Nur Imre schien ihn zu verstehen. Außerdem war er so gut zu ihm wie niemand sonst. Denn wann immer Ida aus dem Fenster blickte, schaufelte er ihm etwas von seinem Essen in die Schale. Dazu erzählte er diese fabelhaften Geschichten, in denen all die Waldwesen und Gestalten vorkamen, denen Lajos manchmal am Waldrand begegnete. Ilona beneidete Lajos darum, dass er im kleinen Salon seinen Milchgrieß essen durfte. Nicht nur, weil sie beim Essen der Innereien ständig daran denken musste, wie die Köchin ihre fleischigen Hände in den dunklen, blutigen Bauch des Tiers gegraben, wie es in der Küche gestunken und wie sich die fetten, glänzenden Schmeißfliegen auf die Fleischklumpen niedergelassen hatten, sondern auch, weil sie Erwachsene nicht ausstehen konnte. Sie verstand nicht, wie man dem Leben so stumpf gegenübertreten, wie man sich einfach von den Jahren überrollen lassen konnte, bis eines der Räder zu schwer war und einen erdrückte. Außerdem fand sie Erwachsene lächerlich. Am schlimmsten war der Vater mit seinem peinlichen Ernst, seinen bedächtigen Bewegungen und seinem peniblen Anstand, der ihm wichtiger war als alles andere. Natürlich fand sie auch die übrigen Erwachsenen lachhaft. Dr. Török zum Beispiel, wohl der albernste Mensch, den es gab. Doch im Gegensatz zum Vater war ihr der Doktor sympathisch, denn er schien sich seiner Eigenart durchaus bewusst und wackelte, da er die heilende Wirkung der Komik kannte, wann immer er ans Bett eines kranken Kindes gerufen wurde, mit seinen großen abstehenden Ohren. Auch die Köchin, die mit ihrem gewaltigen Hintern nicht durch die Tür der Eiskammer passte, oder den Knecht, der sich immer tief und theatralisch verbeugte und »Ich wünsche Ihnen einen ganz vorzüglichen Tag, Fräulein Baroness«, sagte, wenn er ihr über den Weg lief, fand sie auf diese sympathische Art lächerlich. Ihren Vater dagegen konnte sie nicht ausstehen. Als es soweit war, dass Lajos endlich auch am langen Esstisch mit den 24 Stühlen sitzen durfte, deren Rückenlehnen das Familienwappen zierte, verstand er plötzlich, weshalb Ilona ihn immer beneidet hatte. Die Essen waren eine Qual. Die ganze Zeit fürchtete er, das schwere Silberbesteck fallen zu lassen, worauf der Vater, da war er sich ganz sicher, aufspringen und ihn an den Handgelenken ins Nebenzimmer zerren würde, um ihn dort zu verprügeln, während die Gäste betroffen, schweigend weiter essen. Das Summen einer zwischen Rollladen und Fenster gefangenen Biene. Schmale Lichtstreifen, die in das Zimmer fehlen und sich auf dem geblümten Bettlaken, dem Perserteppich, den gedrechselten dunklen Möbeln und der gelben Tapete niederließen. So begann der Tag. Ilona öffnete die Augen, sah das gelbe Licht, das ganz anders als im Waldschloss in ihr Zimmer drang, und begriff, dass Frühling war. Zu Hause hatte sie Mühe, morgens aufzustehen, und fand kaum etwas schlimmer als das schrille Klingeln des Weckers, das sich erst in ihre Träume bohrte und sie dann gewaltsam aus diesem herausriss. Aber hier, in Hewis, wo es keine Wecker, sondern nur das Summen der Biene und allenfalls das Läuten der Glocken gab, stand sie gerne auf. Hier erwartete sie aber auch nicht gleich nach dem Aufwachen ihr Vater, der nichts weiter tun musste, als mit der aufgeschlagenen Zeitung zu rascheln, um sie schlecht gelaunt zu Frau Majors Unterricht erscheinen zu lassen. Nein, hier stand sie auf, ging barfuß zum Fenster, freute sich über das Parkett, das sich anders als daheim anfühlte, und zog die Rollläden hoch. Im Waldschloss war das Idas Aufgabe und meist das letzte Mittel, um sie aus dem Bett zu kriegen. Ilona öffnete das Fenster. Die Biene flog zwischen den grünen Ästen der Kastanien davon. Auf der Straße wichen Fußgänger, Kutschen und Gemüsehändler mit Holzkarren dem Automobil aus, in dem Herr Verherr wie jeden Samstag die Allee auf- und abfuhr. Ilona legte sich zurück unter die Decke. Sie liebte es, bei offenem Fenster im warmen Bett zu liegen, die frische Morgenluft, den Tau auf den Blättern und die geblümte Bettdecke zu riechen, die, seit sie denken konnte, mit Lavendelseife gewaschen wurde. Doch am meisten mochte sie es, die Geräusche der Straße zu hören, die in das Zimmer drangen, ohne die Ruhe darin zu stören. Wenn sie so im Bett lag, war alles wie im Jahr zuvor. Und unten auf der Allee hatte sich nichts verändert, seit sie sich wieder hingelegt hatte. Das wusste sie, ohne rausschauen zu müssen. Denn sie hörte den knatternden Motor von Herrn Verherrs Auto, die Pferdehufe auf dem Pflaster, das Schnalzen der Kutscher, die Rufe der Obst- und Gemüsehändler und die hellen, freudigen Stimmen der Frauen. Dieser Gedanke, dass all das ganz unabhängig von ihr existierte, dass diese kleine Welt vor dem Fenster auch da war, wenn sie ihren Blick nicht darauf richtete, beruhigte Ilona wie kein anderer. Doch nicht nur für Ilona bedeuteten die Wochen in Hewis die schönste Zeit des Jahres. Auch Maria blühte in der Kurstadt auf, was nicht an der entspannenden Wirkung des körperwarmen Thermalseewassers lag, sondern vor allem daran, dass sie unter Menschen war. Das Sehen und Gesehenwerden war ihre Kur, der Blick der anderen, das einzige Mittel gegen das Gefühl, nicht wirklich zu existieren, bloß ein Konstrukt aus Wörtern und Gedanken zu sein. Hier in der Stadt hatte sie dieses Gefühl nie, nur manchmal, wenn sie eine besonders weiße Wolke sah oder in der Zeitung auf ein Wort stieß, das sie noch nicht kannte, dachte sie daran. Aber so, wie man an einen vertrauten Schmerz denkt, von dem im Nachhinein bloß eine vage Erinnerung bleibt. Der Gedanke, dass all das, die Zeitung, in der sie las, der Sessel, in dem sie saß, die Lesebrille, die sie trug, oder der Himmel, an dem die Wolke stand, nichts als eine sprachliche Schöpfung war, kam ihr dann so verrückt vor, dass sie schmunzelnd den Kopf schüttelte. In der Regel hatte sie aber gar keine Zeit für solche Gedanken, denn die Osterzeremonien beanspruchten jede freie Minute. Ständig musste man beten, essen, rot bemalte Eier suchen und so tun, als habe man hinter dem Kirschbaum oder der Hibiskushecke den Osterhasen verschwinden sehen. Die Wochen danach waren nicht weniger voll von Ablenkung. Tagsüber versuchte sie, sich im warmen Thermalwasser von den Strapazen der Feiertage zu erholen, wobei sie ständig Bekannte traf, mit denen sie über andere Bekannte tratschen musste. Abends waren sie zu Diners oder kleinen Bällen eingeladen oder besuchten das Casino, das Freilufttheater oder eine Kinovorstellung. Die Möglichkeiten waren endlos. Die Welt, die im Waldschloss zusammenschrumpfte, entfaltete sich wieder vor ihr. Als das gelbe Zimmer erfüllt war vom Duft der Kastanien, hörte Ilona durch die Wand, die ihr Schlafzimmer vom Esszimmer trennte, das leise Tellerklirren, das sie immer an eine orientalische Bauchtänzerin denken ließ, an deren schmalen Handgelenken unzählige goldene Armreife klimperten. Wie einfach es war, sich an einem solchen Morgen an die märchenhaftesten Orte zu träumen, wo man doch selbst vor lauter Schönheit um einen herum kaum atmen konnte. Denn es war Frühling und der tiefe, dunkle Wald war weit weg. Und hier in der Stadt waren die Bäume nur Verzierung. Hier säumten die Kastanien in Reih und Glied die Hauptstraße und bewegten nur morgens und abends ihre tiefgrünen, reich belaubten Kronen, in denen die Türkentauben saßen und gurrten. Manchmal rollte Herr Fähherr in seinem Automobil oder eine Droschke über das holprige Pflaster der Allee. Und dann streiften die Zylinder der schwarz gekleideten Kutscher beinahe die tiefsten Äste der Kastanien. Und über allem war der Himmel unendlich, unglaublich blau. Schlug die Standuhr im Flur 9, verließ Ilona das Bett, schloss das Fenster und zog sich hinter dem Wandschirm das Nachthemd aus und ein besticktes Kleid an. Kam sie dann an den Tisch, war Ida gerade dabei, die letzten Speisen aufzudecken. Auch ihr Körper war voller Frühling, obwohl es für Außenstehende aussah, als wüte ein winterliches Fieber in ihr. Denn ihre Wangen waren glühend rot, ihre Stirn brennend heiß, ihre Augen von einem fiebrigen Glanz und ihre Hände zitterten, wenn sie die Schalen und Schüsseln auf den Tisch stellte. »Geht's dir nicht gut, Kind?« fragte Maria vor jeder Mahlzeit. Worauf der Vater antwortete, bevor Ida den Mund aufmachen konnte. »Aber sicher geht's ihr gut. Wie soll's ihr auch schlecht gehen bei uns?« Es war Morgen und dann war es Abend. Und dazwischen raste die Zeit. Denn bei all dem Rummel und Sonnenschein vergaß man völlig, auf ihr Verstreichen zu achten. So verflossen die Stunden, die Tage, die Wochen. Der Vater blieb nie länger als 6 Tage, dann reiste er ab, um sich wieder den Geschäften zu widmen und im Waldschloss nach dem Rechten zu sehen. Die Zeit ohne ihn war noch schöner, weil nun gelacht werden durfte, sogar bei Tisch. Außerdem durfte die gute Ida spätabends, wenn die Kinder schon schliefen, ihren Paul hereinlassen und mit ihm in ihrer Kammer verschwinden, denn die Baronin wusste, wie es war, wenn im Körper der Frühling und das Fieber tobten und man keinen ruhigen Ort hatte, um den Kampf zu schlichten. Nur schliefen die Kinder gar nicht, wenn der langjährige Diener der Grünfels an die Tür des roten Backsteinhauses klopfte, oder zumindest nicht beide. Die 13-jährige Ilona erwartete die schweren Schritte des unbekannten Mannes im Treppenhaus jeden Abend mit schmerzhafter Spannung und heißer Vorfreude. Denn das dumpfe, rhythmische Klatschen und die unterdrückten animalischen Laute, die kurz darauf durch die Zimmerdecke zu ihr drangen, lösten ein unerklärliches Kribbeln in ihrem Unterleib aus, das sich anfühlte wie die Vorahnung von etwas Großem, Bedeutendem, und gegen das seltsamerweise nur ein zwischen die Schenkel geklemmtes Kopfkissen half, an dem sie ihren Unterleib rieb. Frühmorgens, noch bevor die Kastanien ihre tiefgrünen Kronen bewegten, musste Paul gehen. Dann zog er sich an, gab der schlafenden Ida einen Kuss auf die heiße Stirn, verließ das Backsteinhaus, überquerte die einsame Straße und betrat das Haus der Grünfels. In den Ästen der Kastanien gurrten die ersten Tauben, und Maria, die von den schweren Schritten im Treppenhaus geweckt worden war, dachte an ihren Paul. Und Ida, die durch den Stirnkuss wach geworden war, dachte an ihren Paul. Jakub Jakubowskis beste Jahre lagen weit zurück, wenn es sie überhaupt je gegeben hatte. Er hatte 4 Jahrzehnte an der äußersten östlichen Grenze der gewaltigen Monarchie, an der Schwelle zur fruchtbaren gelben Ukraine, als Schreiber eines Hauptmanns gedient. Sein Leben war eintönig wie die weite Landschaft gewesen, die Tage kaum voneinander zu unterscheiden. Da der Gedanke, das Habsburger Reich könnte endlich sein, undenkbar war, gab es nicht viel zu tun. Sie waren bloß eine der 1000 kleinen Städte an der gesicherten Grenze des riesigen Imperiums. Die Soldaten exerzierten, putzten ihre Gewehre, Stiefel und Säbel, besuchten abends das Casino und danach das Bordell. Manchmal blickten sie in den endlos weiten Himmel oder in die ewig gleiche gelbe Einsamkeit der Ukraine und verfluchten den Kaiser für seinen Größenwahn. Jakub Jakubowski sah den Himmel und die Landschaft nur im Sommer, denn er betrat das Schreibzimmer, das an das Büro des Hauptmanns grenzte, frühmorgens und verließ es erst am späten Abend wieder. Dazwischen schrieb er Briefe. Die Briefe waren ausnahmslos Liebesbriefe, die er im Namen des Hauptmanns an dessen 7 im ganzen Reich verteilte Freundinnen und Frauen schrieb. Er las auch die Briefe, die sie dem Hauptmann zurückschickten, so dass er nach kurzer Zeit selbst das Gefühl hatte, von 7 Frauen in der ganzen Monarchie geliebt zu werden. Gleichzeitig wurde er immer weicher und unsoldatischer, denn der tägliche Kontakt mit der Liebe schliff ihn ab. Doch auch hier, am Rand der Welt, verging die Zeit und Jakob der Schreiber wurde älter. Seine Haare wurden grau und dann weiß, seine Hände unruhig. Schließlich sah sich der Hauptmann gezwungen, ihn zu entlassen, denn die verwischte Tinte und nervösen Buchstaben passten nicht zu dem ehrenhaften, stählernden Mann, als der er sich gab. Nachdem er es sein Leben lang gewesen war, war Jakub Jakubowski nun auf einmal kein Teil der kaiserlichen Armee mehr, kein Zahnrad in dieser gigantischen Maschinerie. Fortan war er ein einfacher Bürger, ein kleiner, alter, galizischer Mann, der völlig allein in der endlosen Weite der Welt stand. Wie er in das Dorf des Waldschlosses gekommen war, konnte er, kaum war er dort, nicht mehr sagen. Alles, was er noch wusste, war, weshalb er sich gerade für diesen Ort entschieden hatte. Das Weshalb war Judika. Judika war Jakobs Liebste der 7 Frauen gewesen. Allein schon der Anblick ihrer runden, ordentlichen Schrift ließ sein Herz höher schlagen. Es schien ihm, als enthielte ihre Schrift ihr ganzes Wesen, als spiegelten die Buchstaben ihr Aussehen, ihre Gedanken und ihre Welt. Diese beschrieb sie so detailliert, dass ihm die Straßen, Häuser und Bäume des Dorfes so vertraut vorkamen, als wohne er seit Jahren dort. Er wusste nicht, wie er sich das Ganze vorgestellt hatte, aber so sicher nicht. Er wischte sich die verschwitzten Hände am Sakko ab, zog das Stofftaschentuch aus der Innentasche, wischte sich damit den Schweiß von der Stirn, steckte es zurück, zog den Hut, klopfte an die Tür und wartete. Nichts geschah. Er klopfte abermals. Nach einer Weile öffnete sich auf der anderen Straßenseite ein Fenster. Eine Frau mit einer blauen Schürze um den Bauch und einem halbgerupften Huhn in der Hand rief: »Da kannst du lange warten, die Judika ist tot!« Als Lajos 5 wurde, stellte Schandor den ehemaligen Schreiber als Hauslehrer ein, ohne zu wissen, dass dieser sein Leben lang nur Liebesbriefe geschrieben hatte. Jakob hatte, nachdem er einen Moment geglaubt hatte, selbst sterben zu müssen, Judikas Haus gekauft und mit allem Mobiliar übernommen. Der Baron bat ihn in harten Tonen, nicht zu sanft mit dem Jungen umzugehen, ihn nicht zu schonen und auf keinen Fall das Lineal und die soldatische Erziehung zu scheuen. Der Junge sollte lernen, was es heißt, ein Mann, ein Baron, ein von Lazar zu sein. Aber Lajos merkte schnell, dass ihn der weiche Jakubowski niemals züchtigen würde. Er gab ihm auch keinen Grund dazu. Er war ein fleißiger Schüler, der schnell lernte. Am meisten liebte er es zu schreiben. Wobei lieben eigentlich das falsche Wort war, denn er schrieb nicht aus Liebe, sondern aus einem sich völlig natürlich anfühlenden Zwang heraus, einem Zwang, der sich wohl am ehesten mit jenem atmen zu müssen vergleichen lässt. Es war dem Jungen, als müsse er alles Wichtige aufschreiben, als würden ihm die Dinge sonst entgleiten, als würden sie erst durch die von ihm vollführte Materialisierung ihre Gültigkeit erhalten. So kam es, dass sich Lajos auf verschiedenen Zetteln die Eckpunkte seiner Welt, die wichtigsten Ereignisse seines Lebens notierte. Die meisten dieser Zettel gingen verloren, ohne dass er sagen konnte, wohin sie verschwanden. Als er Imre einmal danach fragte, meinte dieser: »Das Schloss verschluckt sie. Es lebt von Erinnerungen.« Doch eine Erinnerung aus dem Jahr 1906, die er, anders als die übrigen, auf hochwertiges Briefpapier geschrieben hatte, tauchte über Jahrzehnte immer wieder irgendwo auf, so als könnte ihm diese nicht einmal das Schloss wegnehmen. Geister. Die Jahre kamen und gingen, zogen, wie die Roma mit ihren Pferden und Zirkuswagen, durch das Habsburgerreich, durch die im Donausumpf versinkende Monarchie. Und auf ihrem Weg durch dieses alte Reich, das von einem ebenso alten Kaiser regiert wurde, auf ihrer spiralförmigen Reise durch die Felder und Wälder und Städte, hinab zu den zukünftigen Knochen, hinein in die blutroten Tiefen dieses jungen Jahrhunderts, mieden die umherstreifenden Jahre auch das Schloss der Familie von Lazar nicht. Die Kinder wurden älter, Maria einsamer, und Schandor distanzierter. Er fuhr öfter als früher nach Petsch, das für ihn immer mehr eine ferne, schmerzhafte Erinnerung gewesen war als eine Stadt. In Petsch hatte er zum ersten und einzigen Mal wirklich gelebt. Wie sollte er da durch die Straßen gehen, ohne daran zu denken, wie er und sie damals Schulter an Schulter unter diesen Bäumen gegangen waren, wie durch den Park spazieren, ohne sich daran zu erinnern, wie sie und er damals Schulter an Schulter auf den grünen Bänken gesessen hatten. Es war unmöglich. Er hatte sie nicht vergessen können, im Waldschloss nicht und in Petsch schon gar nicht. Am Ende einer jeden Straße sah er sie um die Ecke biegen, in jedem Kaffeehaus sah er sie sitzen. Jedes Mal vergaß er, dass es sie nicht mehr gab. Es war ihm noch immer unbegreiflich, dass Menschen einfach so verschwinden konnten, dass sie starben und verschwanden, und es war, als hätte es sie nie gegeben. Denn Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück. Dabei hatte er oft genug erfahren, wie sich das Leben aus dem Körper zurückzog und dieser aus der Welt des Lebenden in jene des Toten glitt. So oft, dass er andauernd fürchtete, bald sei es wieder soweit. Bald verschwinde ein weiterer Mensch aus seinem Leben und der Phantomschmerz befalle ihn erneut. Manchmal fand er sich ganz plötzlich vor dem Krankenhaus wieder, ohne dass er sagen konnte, wie er dorthin gekommen war. Dann stand er vor dem großen Gebäude und blickte durch die Zweige der Lindenbäume, die die Straße säumten, zu jenem blauen Fenster hinauf, aus dem er viele Jahre zuvor durch die Lindenzweige auf die Straße hinabgeblickt hatte. Er war noch ein Kind gewesen damals. Ein Kind, das für das Studium der Agrarwissenschaften in die Stadt geschickt worden war. Aber er hatte nicht geweint. Jetzt war er ein Mann und das Kind lange tot. Doch jedes Mal, wenn er so dastand, unter den Linden und dem blauen Fenster, kamen ihm die Tränen. In Petsch nicht zu trauern, war für Schandor unmöglich gewesen. Denn die Jahre waren gekommen und gegangen, und auch über das Pflaster dieser Stadt waren ihre Zirkuswagen gerollt. Auch durch die Straßen von Petsch waren die Huftritte ihrer Pferde gehallt. Und unter all dem Nationalismus, Antisemitismus, Fleischesdurst und Bluthunger, die die Jahre mitgebracht hatten, hatte auch noch etwas Liebe gelegen, die von allen Menschen dieser Stadt, gerade Schandor, der nur kurz und geschäftlich hier weilte, vor die Füße gefallen war. Das Ganze hatte sich auf dem Platz vor der Moschee mit dem grünblauen Kuppeldach, die noch aus der Zeit der osmanischen Besetzung stammte, zugetragen. Dort war eine Frau an ihm vorbeigegangen, der er nie zuvor begegnet und trotzdem gefolgt war, weil er unter dem hochgeschlagenen Kragen ihres Mantels ein kleines Muttermal entdeckt hatte. Ein kleines, braunes, unbedeutendes Muttermal, das ihn zutiefst berührt hatte. Der plötzliche Gedanke, dass sich diese unscheinbare Frau von allen anderen Frauen dieser Welt durch jenes kleine, braune Mal unterschied, ließ ihn seinen geschäftlichen Termin auf der Stelle vergessen und ihrem wehenden Mantel folgen. Die Frau durchschritt den offenen Platz vor der Moschee wie ein Reh, eine weite Lichtung überquert. Schnell, angespannt und ohne sich umzublicken, doch sobald sie in eine der Straßen eingebogen war, ging sie so langsam, als wolle sie ihr Ende nie erreichen. Sie ging so langsam, und die großen weißen Wolken, die der Wind über den stahlblauen Himmel trieb, zogen so schnell über ihnen dahin, dass Schandor glaubte, stillzustehen. Doch vor sich hörte er unentwegt das rhythmische Klacken ihrer schlichten Knopfstiefeletten. So gingen sie durch die ganze herbstliche Stadt, deren Häuserfassaden im Oktoberlicht leuchteten und deren Bäume rot und gelb loderten, bis die Frau vor einem kargen Haus im Arbeiterviertel am Rand der Stadt stehen blieb. In der Straße roch es nach toten Blättern und Urin, und aus jedem dritten Fenster der rußigen Arbeiterhäuser blickte ein altes, faltiges Gesicht. Schandor spürte die stumpfen Blicke in seinem Rücken und war sich, während er unter den Platanen, deren Stämme wie kranke, von Geschwülsten überzogene Körper aussahen, auf die Frau zuging, so bewusst wie nie, was seine handgemachten Budapester, seine maßgeschneiderten Hosen, sein algerischer Kamelhaarmantel und sein Wiener Hut gekostet hatten. Als er die Haustür erreicht hatte, stand die Frau, die jede Bewegung mit einer unglaublichen Sorgfalt ausführte, noch immer davor. Die Greise mit den aufgestützten Ellbogen in den Fenstern sahen, wie sich der edle Herr mit dem schwarzen Hut, dem warmen Mantel und den guten Schuhen leicht vor Frau Virag verbeugte und ein Lächeln versuchte. Dann sahen sie, dass der Herr etwas sagte, einiges sagte, denn sein Mund bewegte sich lang und mechanisch, so als wäre er eine kleine Maschine. Und dann betrat Frau Virag, gefolgt von dem vornehmen Herrn, das düstere Treppenhaus, worauf ein heiseres Raunen durch die Straße ging und das trockene Laub aufwirbelte. Seit der Baron der Liebe wieder begegnet war, fuhr er jede Woche für mehrere Tage nach Petsch. Maria und den Kindern erzählte er, dass es wichtige Geschäfte abzuwickeln gäbe, denen er sich mit größter Gewissenhaftigkeit widmen müsse, seien sie doch ausschlaggebend für die Verhältnisse, in denen ihre Nachfahren leben würden. Maria, die seit Lojosch Geburt eine Meisterin im Lügen war, durchschaute ihren Mann natürlich sofort. Aber sie war zu erschöpft, um ihn darauf anzusprechen, zu müde, um den vielen kleinen Kriegen, die sie täglich ausfochten, einen weiteren hinzuzufügen. Die Fronten waren schon zu zahlreich und die Müdigkeit so dumpf und schwer, als wäre sie stundenlang durch kalten Regen gegangen und säße nun in dicke Decken gehüllt am knisternden Kamin. Sie fühlte, dass sie aufgegeben hatte. Sie wusste nur noch nicht, was. Der Baron stieg also einmal in der Woche in einem Hotel ab, in das er nur bei den Schlüsselübergaben einen Fuß setzte. Die übrige Zeit verbrachte er in der winzigen Wohnung von Frau Virag, die er kurzerhand für sie gekauft hatte. Er hatte ihr auch neue Kleider und Knopfstiefeletten mit perlenbesetzten Absätzen gekauft, und jedes Mal, bevor er ging, legte er ein so ordentliches Taschengeld unter ihr Kopfkissen, dass sie die Arbeit in der Spitzenfabrik aufgeben konnte. Aber sie liebte ihn nicht wegen des Geldes. Sie liebte ihn wegen seiner Eleganz, die ihr, trotz der immensen Anstrengung, die es ihn kostete, die Maske aufrechtzuerhalten, vollkommen natürlich vorkam. Selbst in ihrer ärmlichen Wohnung war jede seiner Bewegungen von einer außerordentlichen Schönheit. Selbst wenn er wie die Greise aus dem Fenster blickte und seine russischen Zigaretten rauchte und die Luft nach brennendem Holz und Urin roch, wirkte er wie die Verkörperung der Eleganz. Trotzdem war er sich nicht zu schade, sein Gesicht in ihrem nur selten gewaschenen Schoß zu versenken. Im Gegenteil, er vergötterte ihren Körper, den sie selbst höchstens für gewöhnlich gehalten hatte. Aber vielleicht war es ja gerade das, was Chandor suchte. Ein Körper, der nichts als ein Körper war. Denn Marias Körper war zu einem Symbol, zur Tempelruine einer längst erloschenen Religion geworden, während Frau Virags Körper Stätte eines blühenden Glaubens war, dem Chandor regelmäßig huldigte. Unter diesem konnte er alles vergessen. Die schlechte Getreideernte, die nationalen Bestrebungen der Balkanländer, den bedrohlichen Atem Russlands, den großen Kaiser, der klein und alt über sein zerbröckelndes Reich herrschte, seinen Bruder, seine Frau, ja sogar seinen schwächlichen, blassen Sohn.
Max von Pufendorf mit der zweiten von 15 Folgen aus dem Roman Lazar von Nelio Biedermann. Das Buch ist im Rowohlt Verlag erschienen, das Hörbuch bei Argon. Diese Folge finden Sie 7 Tage lang im Internet bei uns, ndr.de/kultur und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's dann weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Claudia Drews. Der gefangen genommene venezolanische Staatschef Maduro hat auf nicht schuldig plädiert bei seiner ersten Anhörung vor einem Gericht in New York. Die US-Regierung wirft ihm und seiner Ehefrau unter anderem Drogenterrorismus vor. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Viktor Kupka.
Maduro droht im Falle einer Verurteilung lebenslange Haft. Vor dem Richter erklärte der 63-Jährige, er sei ein rechtschaffener Mann und legitimer Präsident seines Landes. Man habe ihn entführt. Die USA erkennen Maduro nicht als legitimen Staatschef Venezuelas an. Insbesondere nach seiner von Fälschungsvorwürfen begleiteten Wiederwahl im Jahr 2024. Die US-Aktion war auch Thema im UN-Sicherheitsrat. Venezuela spricht von einem massiven Bruch des Völkerrechts. Auch Russland und China haben die Gefangennahme Maduros scharf kritisiert. Die USA führten sich als Weltpolizei auf, dafür gebe es keine Rechtfertigung. Aus amerikanischer Sicht handelt es sich bei dem Angriff um eine